Wir sehen die Micro-Credentials als Motor für die Transformation des Bildungssystems hin zu einer europäischen Ausbildung der Zukunft.
Campus Europa.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Campus Europa, dem DAAD-Podcast rund um die europäischen Hochschulallianzen. Mein Name ist Anke Stahl, ich arbeite für den DAAD und ich spreche hier regelmäßig mit einem Partner aus solch einer europäischen Hochschule über die konkreten Erfahrungen der Hochschulallianz und über ihren Beitrag zu globalen Herausforderungen. Wie sagt man so schön? Man lernt nie aus. Das lebenslange Lernen ist nicht erst seit der Gründung der europäischen Hochschulallianzen ein wichtiges Schlagwort in der Bildungspolitik. Doch die europäischen Hochschulallianzen, durch die es mehr innereuropäische Mobilität und mehr Inklusion geben soll, haben dem Thema weitere Dynamik verliehen. Dazu gehört auch das Bestreben, künftig flexiblere Lernpfade und Lernwege zu beschreiten. Wie diese aussehen könnten, welche Rolle sogenannte Micro-Credentials in diesem Zusammenhang spielen und welche Hindernisse auf diesem Weg noch zu überwinden sind, darüber spreche ich heute mit Frau Professorin Dr. Kerstin Kuchta. Sie ist Vizepräsidentin für Lehre an der Technischen Universität Hamburg, die wiederum Teil des Netzwerks ECIU ist. Frau Professorin Kuchta, schön, dass Sie heute mein Gast im Campus Europa Podcast sind.
Ja, liebe Frau Stahl, ich freue mich auch da zu sein. Es gibt so viel zu berichten und wir sind auf so vielen neuen Wegen, dass wir das jetzt hervorragend besprechen können und teilen, wo wir stehen. Herzlichen Dank.
Darauf freue ich mich sehr. Wir wollen heute ja vor allen Dingen über flexible Lernwege und bedarfsorientiertes Lernen sprechen und darüber, wie Hochschulallianzen und insbesondere Ihre Hochschulallianz ECIU dieses ermöglichen. Bevor wir aber uns diesem doch sehr komplexen und wahrscheinlich großen Thema widmen, eine ganz persönliche Frage zum Anfang. Sie sind ja Ingenieurin, eine Berufsgruppe, die Neuem sehr aufgeschlossen gegenüber und als neugierig gilt. Was haben Sie denn persönlich zuletzt dazugelernt?
Das ist absolut richtig, dass die technischen Einrichtungen und Ingenieure immer lernen wollen. Und aus unserer Forschung ist es natürlich so, dass wir kontinuierlich lernen. Aber bei mir liegt das im ganzen Bereich der Nachhaltigkeit. Und da sind zum Beispiel, habe ich letzte Woche gelernt, dass ein Rezyklat aus Kunststoff sich nicht unbedingt so verhält wie ein originaler Stoff, obwohl alle Spezifikationen eingehalten sind, sodass wir da deutlich tiefer in die Materie noch einsteigen müssen. Aber auch als Vizepräsidentin für Lehre lerne ich natürlich dauernd. Und da hatten wir jetzt gerade den wahnsinnigen Anspruch, unsere Lehre digital aufzusetzen und jetzt auch noch digitale Prüfungen anzubieten. Da ist es so, in jedem Tag lernt man, lernen wir weiter und müssen uns auch weiterbilden, weiter informieren, damit wir nicht überrollt werden von dem, was sich draußen tut.
Das ist absolut richtig und ich glaube, gerade was Sie über die digitalen Prüfungen sagten, das ist etwas, was, glaube ich, der gesamten Hochschulwelt ganz besonders jetzt auf dem Herzen liegt und was eine große Herausforderung darstellt, eine sehr komplexe Frage. Wenn wir Zeit hätten, Frau Professorin Kuchta, würde ich auch fragen, was ein Rezyklat ist. Das habe ich nämlich noch nie gehört, aber vielleicht heben wir uns das für das nach dem Podcast auf. Zurück zu Ihrer Hochschulallianz ECIU. Das ist ja ein Verbund der Technischen Universität Hamburg und 11 weitere europäische Hochschulen. Diese Abkürzung ECIU, also auf Deutsch ECIU, steht für European Consortium of Innovative Universities. Also man könnte auf Deutsch sagen, das Europäische Konsortium der innovativen Universitäten. Frau Kuchta, das klingt ja ausgesprochen selbstbewusst. Dazu muss man wissen, dass es diesen Verbund ECIU ja schon seit 1997 gibt. Aber ich behaupte mal, dass sich heutzutage keine Hochschule und vor allen Dingen keine europäische Hochschulallianz als nicht innovativ bezeichnen würde. Deshalb frage ich jetzt mal ganz provokant nach, was macht denn die Allianz ECIU heute immer noch innovativer als andere.
Sie haben absolut recht. Das Innovative, was damals im letzten Jahrhundert gesetzt wurde, war natürlich im Gegensatz zu den traditionellen alten Universitäten viel mehr Agilität, Lust auf Neues und auch, und das ist natürlich jetzt auch noch immer der wichtige Punkt, die Verbindung dieser unterschiedlichen Hochschulen in den europäischen Ländern. Die Zielsetzung in dieser Innovation ist nicht, ich bin toll und ich will, dass alle mich kopieren, sondern wir bilden ein, wir nennen es immer ein Ökosystem in Europa für die neue Universität der Zukunft auf europäischer Ebene, eine Plattform bilden, die Lösungen anbietet oder den Raum gibt, Lösungen zu erarbeiten. Also das praktisch Neue, was wird in der Zukunft europäische Bildung und natürlich auch Forschung, denn wir machen nicht nur Bildung, sein. Und das ist das wirklich Innovative jetzt, dass wir das zusammenbringen. Wir haben es dann, verstehen uns so als Provider für diese neue Universitätsform und haben im ersten Schritt das Ganze an den Sustainable Development Goal 11 angedockt, wo wir sagen, dass wir nachhaltige Städte und nachhaltige Gesellschaften in urbanen Räumen vorantreiben wollen. Und das ist wirklich so dieser Kristallisationskeim, wo dann dieses Ökosystem sich drum bildet und Lösungen für Gesamteuropa entwickelt.
Das heißt, Frau Kuchta, innovativ bedeutet hier vor allen Dingen in die Zukunft zu schauen. Und wenn man bedenkt, also ich habe gerade ein bisschen gestutzt, als man sagt, die Universität im vorigen Jahrhundert, da denkt man natürlich erstmal ans 19. Jahrhundert, aber das 20. Jahrhundert ist ja noch gar nicht so lange vorbei und 1997 war tatsächlich im alten Jahrhundert. Aber wir wissen ja, dass es um uns herum sich immer schneller dreht und insofern ist die Frage nach der Zukunft, glaube ich, auch die entscheidende. Und für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht mit den Sustainable Development Goals nicht so vertraut sind, das sind diese 17 Nachhaltigkeitsziele und das Ziel 11, Frau Kuchta, das Sie genannt haben, beschäftigt sich eben mit der Nachhaltigkeit in den urbanen Räumen. Vielleicht kommen wir da an anderer Stelle nochmal ein bisschen genauer dazu. Die Welt, sagte ich ja vorhin schon, verändert sich ja wahnsinnig schnell um uns herum. Die Globalisierung nimmt zu, gesellschaftliche Veränderungen greifen immer stärker in unser Leben ein. Die Folgen des Klimawandels beschäftigen uns immer drängender, immer dringender. Auch der Arbeitsmarkt wandelt sich immer schneller. Die Frage also, wie will man in Zukunft leben, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Und das wirkt sich auch auf das lebenslange Lernen aus, denn agile und flexible Bildungsangebote gewinnen ja vor diesem Hintergrund zunehmend an Bedeutung. Und dazu kommen auch noch die unterschiedlichen Bedürfnisse einer Studierendenschaft, die immer vielfältiger wird. Stichwort Inklusion, das hatte ich am Anfang so ein bisschen als Motto auch an den Beginn gestellt. Und auf Ihrer Webseite, also auf der Webseite der TU Hamburg, steht ja dazu auch ein Statement, das wir gefunden haben. Die Ausbildung an der ECIU orientiert sich an den interdisziplinären Bedürfnissen und an den Interessen der Gesellschaft und der Studierenden und nicht an starren Studienplänen. Etwas zugespitzt gefragt, liebe Frau Kuchta, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass sich vielleicht die derzeitigen Studien- und Bildungsangebote nicht so richtig an den Bedürfnissen der Gesellschaft und der Studierenden orientieren, also an diesen vorbeigeplant sind, weil sie zu starr sind?
Natürlich nicht. Also das, was aktuell angeboten ist, erfüllt genau den Zweck einer Basisausbildung eines Lernen und Lehrens, um eine Grundlage zu schaffen, um gesellschaftliche Herausforderungen in der Zukunft zu lösen. Und die Kompetenzen, die Inhalte, die wir vermitteln, brauchen wir natürlich nach wie vor. Aber während wir früher so ausgingen davon, ich mache mein Diplom, war es damals noch. Und dann habe ich genug an akademischer Ausbildung und den Rest lerne ich on the job, wenn ich also dann in meinem Beruf bin. Und dann lerne ich es eben über die Zeit. Das ging so lange gut, solange die Veränderungen in der Arbeitswelt langsam waren und mit den Jahren kam und man sich adaptieren konnte. Heute stehen wir vor Veränderungen, die sind so disruptiv und so schnell, dass es im Arbeitsumfeld gar nicht mehr die Zeit gibt, sich darauf zu adaptieren, sich darauf hinzuentwickeln. Insofern brauchen wir heute viel schnellere Ausbildungsansätze und die auch nicht unbedingt dann über 3 Jahre gehen, sondern so ein Modul, so eine Weiterbildung zum Bereich Artificial Intelligence zum Beispiel oder Digitalisierung. Denken Sie nur alle dran, was Sie über das letzte halbe Jahr gelernt haben, um Ihre Arbeitswelt über digitale Wege möglich zu machen. Und das verändert die Ausbildung dann vor allen Dingen in diesem Lifelong Learning. Und es schafft auch den Bedarf, den wir haben, dass wir akademische Ausbildung im Weiteren noch anbieten müssen. Und nur wenn wir das zusammen hinkriegen, schnell, agil auf diese Veränderungen zu reagieren, können wir genug gesellschaftliche Kräfte mobilisieren, um es auch für alle gut und gerecht zugehen zu lassen.
Das heißt, man kann jetzt erstmal auch zur Beruhigung vieler Studierender und ihrer Familien festhalten, dass die derzeitigen Studienangebote jetzt nicht am Bedarf vorbeigehen, sondern dass sie nur eine Phase sind der akademischen Ausbildung und dass, wie Sie schon ausgeführt haben, es dann weitere Phasen und Angebote geben muss, die einen ein Leben lang, zumindest ein Berufsleben lang begleiten sollten.
Gerne auch noch darüber hinaus, denn die gesellschaftlichen Kräfte, alle Stakeholder, Akteure, das heißt auch die zivilgesellschaftlichen Gruppen sollen ja an der Entwicklung weiter teilhaben. Und es ist genauso schön, wenn wir in diese multidisziplinären Ausbildungsangebote auch Leute einbinden können, die entweder noch nicht studieren, warum nicht auch Schülerinnen und Schüler einbinden oder Leute, die schon aus ihrem Arbeitsleben ausgeschieden sind. Auch diese Kräfte können wir noch mobilisieren und weiterführen. Und ein bisschen muss ich noch sagen, die Programme, die wir jetzt haben, werden sich auch verändern. Also auch das wird nicht die nächsten 200 Jahre gleich bleiben. Das ist einfach dem Wandel unterliegt auch die normale Ausbildung. Sie wissen ja, dass schon ganz viel auf Problem-Based Learning oder Project-Based Learning, bei uns heißt es jetzt in Zukunft Challenge-Based Learning, umgestellt wird auch in den regulären Studienprogrammen, sodass diese Agilität und der gesellschaftlich-gemeinschaftliche Erarbeitung von Lösungen Raum findet in den Studienangeboten.
Und Sie haben ja auch schon ein wichtiges Stichwort Digitalisierung genannt. Das wirkt sich natürlich auch weiter auf die Formate, auf die Gestaltung der künftigen Studienangebote aus. Sie hatten gerade wichtige Schlüsselwörter genannt, also diese bedarfsorientierte, flexible, agile Ausbildung. Und hatten Sie ein Beispiel vorhin erwähnt, Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, die da eine Rolle spielt. Wie kann man sich denn so eine bedarfsorientierte, flexible Ausbildung nach dem eigentlichen Studium vorstellen? Wie könnte auch ein Bachelor-Master-Studium aussehen, das sich vielleicht in kürzere Abschnitte gliedert, diesen problemorientierten Ansatz mehr in den Mittelpunkt stehen? Könnten Sie vielleicht an einem Beispiel mal erklären, wie sich sowas ändert gerade oder wie sich das vielleicht auch in den nächsten 2-3 Jahren ändern könnte in der Ausbildung?
Ja, also wir haben ja die Studienprogramme schon weitgehend modularisiert, sodass kleinere Einheiten geschaffen werden, in denen Kompetenzen vermittelt wird, aber auch Wissen vermittelt wird. Und diese kleineren Einheiten gehen jetzt, das ist im Moment der neue Schritt, auch noch in die Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Herausforderungen. Das heißt, wir bieten zum Beispiel so Challenges nennt es sich bei uns jetzt an, wo es darum geht, die Fahrradmobilität in Städten zu optimieren und zu ermöglichen und dabei alle Anforderungen von verschiedenen Gruppen mit einzubinden. Das Ganze wird dann so getrieben von der Stadt mit der Anfrage, die Studentinnen, ob aus der Universität, also intern oder aus dem Konsortium aller Universitäten oder, und das ist dann die dritte Gruppe von außen, bearbeiten zusammen diese Herausforderung, indem sie erstmal dann natürlich erarbeiten, was wollen wir lösen und dann ermitteln müssen, was brauchen wir dazu. Und das setzt natürlich auch die Universitäten wirklich vor eine Herausforderung. Wir müssen solche Challenges oder solche Module dann betreuen, indem wir die unterschiedlichen Kompetenzen vermitteln können, ad hoc. Und da kann dann eben auch diese Fragestellung sein, wie wird denn heute ein Verkehrsleitsystem in Städten organisiert? Wie viel künstliche Intelligenz oder Machine Learning ist da drin, um Staus zu verhindern, die Ampelschaltung danach einzurichten? Und daraus ergibt sich dann wieder ein neuer Bedarf. Und das heißt dann, ich brauche jetzt mal eine Pressure Tank von, also ein wirklicher Input über Artificial Intelligence in Verkehrsleitsystemen, sodass es immer eins das andere gibt und ich erkenne dann, ich brauche, also die Studentin oder der Student oder die aus dem professionellen Leben erkennt, ich brauche genau dieses Wissen, diese Kompetenz jetzt. Und das macht es dann wieder agil und on demand. Dann muss dieses Wissen verfügbar und lernbar sein. Und das ist der große Vorteil so eines europäischen Konsortiums und dieses sogenannten Ecosystems, das wir bieten, sodass das dann irgendwo zu finden ist in unserem Gesamtangebot und auf unseren Plattformen. Und das zusammen gibt dann wieder dieses gemeinschaftliche Lernen. Aber es soll ja auch nicht verloren gehen, dass ich so etwas schon gelernt habe, sondern ich soll es mir auch anrechnen lassen können. Da ist so unsere Idee, dass es so ein Learning-Passport, also so tatsächlich wie das Diploma-Supplement, das kriegt man heute, wenn man von der Universität runtergeht, als Auflistung all der Kurse, die ich gemacht habe, dass es sowas individualisiert gibt für jeden und jede, die lebenslang dann noch Kompetenzen erworben hat und diese Kurse genommen hat, Micro-Credentials, wie wir es jetzt nennen, und die zusammensammeln kann.
Das sind zwei schon ganz große Themen, die ich noch gerne mit Ihnen ein bisschen genauer anschauen und besprechen möchte. Ich möchte nochmal auf dieses tolle Beispiel dieser Fahrradmobilität zurück, weil es einerseits auch diesen Projektcharakter zeigt, die Anwendungsorientierung. Also das ist ja etwas, was uns jeden Tag im täglichen Leben begegnet, gerade wenn man auch in einer größeren Stadt wohnt. Und mit diesem Nachhaltigkeitsziel Nummer 11, was Sie eingangs erwähnt hatten, auch thematisch eben zusammenpasst. Und auf der anderen Seite, wie das in Ihrem Netzwerk bearbeitet wird. Ich hatte am Anfang gesagt, Sie arbeiten mit 11 weiteren europäischen Universitäten zusammen. Und da würde mich in dem Zusammenhang mit diesem Thema Fahrradmobilität auch mal interessieren, wie Sie das gemeinsam bearbeiten. Sie müssen da ja auch mit der Stadt eng zusammenarbeiten, nehme ich an, also mit dem Verkehrszentrum oder Verkehrsleitstelle, wie auch immer. Also Sie brauchen ja da ja Partner aus der Praxis. Oder wie wird denn das Thema Fahrradmobilität in Ihrem Netzwerk bearbeitet? Wie tauschen Sie sich dazu aus? Wie stimmen sich dazu ab? Wie erfährt man vom Projektstand der anderen beteiligten Hochschulen? Gibt es da Austausche, jetzt wahrscheinlich eher virtuell? Wie kann man sich das vorstellen an dem Thema?
Das ist einer unserer ganz großen Herausforderungen, dass wir über diese Challenge-Based Learning ist ja unser Credo, also für diese Challenges, für diese Herausforderung und damit dann später auch für die Micro-Credentials eine Plattform bilden, wo Anforderungen, Challenges eingestellt werden, wo sich sowohl Lehrende dazu bekennen, dafür interessieren, dass sie diese Challenges betreuen. Und da ist bei uns der Ansatz, dass es immer mehr als eine Universität daran beteiligt sein soll. Auch an der Betreuung und dass über diese Plattform sich dann interessierte Studierende von der eigenen Universität, von den anderen oder von draußen bewerben können, an dieser Challenge teilzuhaben. Und auf dieser Plattform werden dann auch die Ergebnisse publiziert. Um auf die Plattform raufzukommen, müssen diese Challenges aus der Gesellschaft oder der Universität formuliert werden. Also wir sprechen sowohl die Stadt Hamburg mit den verschiedenen Behörden an, ob es Challenges gibt, die sie gerne beantwortet haben wollen, aber auch Industriepartner. Und das ist in unserem Netzwerk einmalig wahrscheinlich, dass wir die Industrie und NGOs oder gesellschaftliche Gruppen auch ansprechen, ob Challenges bestehen, die bearbeitet werden sollen. Ein spannender Punkt dabei ist, und das möchte ich gerne sagen, diese Challenges sind keine Auftragsarbeiten. Also es kann nicht eine Firma kommen und sagen, entwickel mir mal einen neuen Motor. Darum geht es nicht, sondern es geht um eine gesellschaftliche Herausforderung. Und die Gruppe an Studierenden, die sich dem annimmt, formuliert erstmal, was ist denn unsere Lösung dafür? Also es kann so sein, dass ein Airbus oder irgendjemand kommt und sagt, wir brauchen ein neues, schnelleres Flugzeug. Und aus der Gruppe heraus wird dann erstmal formuliert, was ist die wirkliche Challenge, der Transport irgendwohin? Und ist es am Ende ein Flugzeug oder ist es vielleicht eine andere Form des Transports? Also insofern wirklich gesellschaftlich aufgenommen, gesellschaftlich geformt und die gesellschaftlich beste Lösung dafür. Und das muss nicht unbedingt mit den Industrieinteressen übereinstimmen am Ende.
Das ist auch nochmal, glaube ich, sehr wichtig, dass Sie das nochmal herausheben. Ich kann mir das also so vorstellen, auf dieser Plattform, wenn es da eine neue Challenge gibt oder auch überhaupt diese Challenges sind da eingestellt, dann finden sich gewissermaßen internationale Teams aus Studierenden und Lehrenden zusammen zu den einzelnen Challenges, die das dann auch gemeinsam bearbeiten. Habe ich das richtig verstanden?
Genau so ist es. Und die sind dann eingestellt, sind dann offen für Bewerbung, also die Studierenden oder die außeruniversitären Interessensgruppen können sich dann bewerben, daran teilzunehmen. Dann wird die Passfähigkeit und die Gruppe so zusammengesetzt, dass sie die Mindestgröße hat, aber auch nicht viel größer ist, sodass man schön damit arbeiten kann. Und dann wird die Challenge geschlossen für die Bewerbung und läuft dann über 2 Wochen, 4 Wochen oder ein halbes Jahr. Und dann werden hinterher die Ergebnisse wieder auf die Plattform gestellt, um andere teilzuhaben. Und dass die Teilhabe ist ein ganz wichtiger Aspekt auch an den Ergebnissen dieser Ausbildung ja letzten Endes.
Frau Kuchta, könnten Sie noch mal kurz nennen, wer zu Ihrem Netzwerk gehört? Und vielleicht gibt es auch noch eine andere Challenge, die Sie nur mal nennen können, außer der Fahrradmobilität.
Gut, also wir haben im Netzwerk wirklich von Nord nach Süd, von Ost nach West, und Sie finden das am besten auf der Homepage. Aber es ist zum Beispiel Stavanger dabei, es ist Kaunas dabei, es ist Barcelona dabei, es ist aus Frankreich die INSA dabei und es ist Trento dabei. Wir haben Linköping dabei, Aalborg. Das hat bestimmt noch irgendjemand vergessen. Das können Sie auf der Seite hervorragend nachschauen. Also es ist umspannt ganz Europa. Und deshalb gibt es auch immer andere Anforderungen, je nachdem, oder Challenges, je nach dem Kontext, aus dem die verschiedenen Universitäten kommen. Wir haben zum Beispiel aus Kaunas die Challenge eingebracht über ein modernes Energiekonsumverhalten. Da geht es also darum, dass die Energiekonsumenten einer Stadt, in diesem Fall Kaunas, sich engagieren, wie Energie bereitgestellt wird, selber auch mit Energie handeln oder so komplementär Energie verbrauchen, dass die Waschmaschinen nicht alle zum gleichen Zeitpunkt laufen und wir deshalb Erzeugung an Energie und Bereitstellung einsparen können. Also super spannende, super aktuelle Themen. Oder es gibt die Fragestellung, ob in urbanen Komplexen, auch in Häusern, aber in Innenhöfen mehr Grün angelegt werden kann. Und wenn ja, wie sind diese Minigärten zu organisieren, sodass da ein Modell, ein Beispiel entsteht. So kann man das machen. Und das können dann die anderen Städte anpassen an die klimatischen Bedingungen und übernehmen. Also so spannende Fragestellungen, die einfach kommen und sagen, wir brauchen mehr Grün in der Stadt. Klar, das braucht jede Stadt.
Das ist richtig. Und das sind wirklich tolle Beispiele. Und ich kann mir daran sehr, sehr gut vorstellen, dass eben die Studierenden und auch die Lehrenden, natürlich nicht zu vergessen, auch wirklich dadurch lernen voneinander, wie man dann dass man das auch in der Praxis gut anwenden kann. Diese Themen werden uns ja auf die nächsten Jahre sehr, sehr intensiv begleiten. Und wenn man dann ins Berufsleben nach dem Studium entlassen wird, dann hat man da ja schon wirklich Bedarfslagen mal kennengelernt und nicht nur aus dem eigenen Land, sondern eben aus diesem sehr schönen großen Netzwerk dazu und kennt auch schon verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Das ist wirklich sehr spannend und ich werde am Ende unseres Gesprächs auch nochmal die Webseite nennen, sodass ich alle Hörerinnen und Hörer dann auch über das Netzwerk nochmal intensiver und tiefer informieren können. Frau Kuchter, jetzt möchte ich aber nochmal auf einen Begriff zurückkommen, den Sie schon ein paar Mal genannt haben, nämlich diese sogenannten Micro-Credentials. Das ist ein Begriff, der ja in den letzten zwei Jahren vielleicht immer häufiger gefallen ist und Sie haben den auch sehr pointiert schon erwähnt und das Netzwerk ECIU hat ja da vor kurzem auch ein Positionspapier veröffentlicht. Paving the Road for Micro-Credentials Movement, also man könnte das vielleicht übersetzen, Wegbereiter für die Mikro-Credential oder Mikroschein-Bewegung, wenn man das schlecht übersetzt. Also Scheine kennt man ja von der Universität. Man macht seinen Schein, ne, für ein bestimmtes Modul, für einen bestimmten Abschnitt, Lehrabschnitt, den man zu bewältigen hat. Und jetzt sind die halt kleiner, diese Scheine. Also nicht von der Größe, sondern vielleicht vom Umfang her, was da drin steckt. Was genau sind denn Micro-Credentials? Für wen ist das interessant? Für welche Zielgruppe?
Personen, die uns jetzt hören, die heute im Studium sind, kennen, dass das ganze Studium in Modulen aufgebaut ist. Früher waren es Vorlesungen oder so Vertiefungsbereiche. Jetzt nennen wir das Module. Das sind in der Regel 5 bis 6 oder manchmal 10 Credentials auf dem europäischen Markt dann. Und nach dem Bologna-Prozess war ja diese Idee, dass ich diese kleinen Einheiten als Bausteine sehen kann und mein Studium sich aus diesen Bausteinen zusammensetzt. Und am Ende, wenn ich dann 180 oder 120 gesammelt habe, dann bekomme ich einen Master oder einen Bachelor zugesprochen. Das ist an vielen Universitäten jetzt schon relativ flexibel, aber es zielt immer noch auf die Gesamtheit, dass ich dann einen Bachelor oder einen Master mache. Die Micro-Credentials sind dann dazu entwickelt worden, um kleine abgeschlossene Lerneinheiten. Und das kann zwischen ein Credential, das wäre eine halbe Vorlesung in unserem traditionellen System übersetzt, bis zu 6 oder 7 Credentials, also Punkte, sammeln, die ich dann über die Jahre oder in einem Jahr mir zusammenstelle, um meine akademische Ausbildung, und das ist hier ein ganz wichtiger Aspekt, es geht also um akademische Ausbildung, zu komplementieren, zu erweitern oder auch zu ergänzen in meinem normalen Studium, dass ich einfach noch ein paar Punkte dazu sammel, Kompetenzen dazu sammel. Aber die Idee ist daraus natürlich, dass ich Leute aus der Berufswelt zurück motiviere, genau diese akademische Zusatzausbildung zu erlernen und dann nicht ein halbes Jahr aus dem Job rausgehen muss, sondern vielleicht für 14 Tage und damit ein Credential zu sammeln oder 2 ECTS zu sammeln. Es kann ja sein, ich starte morgen ein neues Projekt und brauche genau dafür jetzt eine Erfahrung oder eine Kompetenz in Verkehrsleitsystemen und kann mir das dann erwerben.
Das ist also genau die Zielgruppe, über die wir auch vorhin sprachen, vor allen Dingen nach dem Studium, die aus dem Berufsleben kommt und dann eben, wie Sie gerade sagten, diese Zusatzqualifikation, dieses Zusatzwissen braucht. Dafür müsste man aber dann auch diese Angebote eben in der Praxis bekannt machen. Das muss also in den Behörden, in den Unternehmen muss das ja bekannt sein, dass die TU Hamburg solche Micro-Credentials eben anbietet für ganz bestimmte Sachverhalte oder ganz bestimmte Themengebiete. Wie wird das gemacht? Also Sie sagten ja vorhin, Sie arbeiten auch mit den Behörden zusammen. Haben Sie da so eine bestimmte Marketingstrategie, um diese Angebote sozusagen unter die Leute zu bringen, die das dann vielleicht auch brauchen können für ihren Beruf?
Absolut richtig. Wir sind ja noch in dieser Experimentierphase. Das heißt, es ist ganz neu und wir probieren sehr viel aus. Wir haben die Stakeholder, also das heißt auch dann die Industrie und die Verwaltung in unseren Konsortien mit drin und in den verschiedenen Arbeitsgruppen, sodass da ein reger Austausch ist. Wir gehen alle davon aus, dass bis 20, 25, 50% der Beschäftigten sich weiterbilden müssen, auch auf akademischem Niveau. Da spielt es uns also in die Hand, dass ein Bedarf draußen eröffnet wird. Und da haben wir jetzt noch 2-3 Jahre Zeit, über EduLabs nennen wir das, also tatsächlich experimentell über Education Laboratories das vorzubereiten. Wir müssen noch ein bisschen was tun in dieser Fragestellung der Definitionen der Standards. Also wir sind noch nicht so weit, dass das jetzt alles schon komplett auf dem Markt verbreitet werden kann. Müssen wir in der Qualitätssicherung arbeiten, und Sie kennen die Universitäten, wir sind extrem erpicht darauf, dass unsere Qualitätsanforderungen auch durchgesetzt werden. Und dann natürlich das, wir hatten am Anfang über digitale Prüfungsformate gesprochen, Proof of Learning, also den Beweis hinterher, dass auch was gelernt wurde und nicht nur in so einer netten Arbeitsgruppe gemeinsam Kaffee getrunken wurde, ist natürlich auch eine Herausforderung. Wie machen wir das? Plus der technischen Umsetzung, das ist auch noch ein Punkt.
Das sind sehr ambitionierte erstmal Ziele bis 2025 und also auch eigentlich noch kürzer, in den nächsten 2-3 Jahren, haben Sie ja gesagt, ne, wie, solange wie das Netzwerk jetzt erstmal auch in der Förderung ist, gibt es ja noch einige Herausforderungen zu bewältigen. Was würden Sie denn als die größte Herausforderung bei der Entwicklung der Micro-Credentials innerhalb Ihres Netzwerks ECIU bezeichnen und auch unter der Maßgabe, wie Sie es gerade sagten, die Qualitätsstandards zu sichern, einzuhalten, zu setzen, zu definieren?
Das europäische Bildungssystem, was ja eigentlich sich so angeglichen haben sollte, ist noch immer so unterschiedlich in den Anerkennungsfragestellungen zwischeneinander. Haben wir wirklich noch Fragen zu klären? Wenn man sich vorstellt, ich als Universität gestalte ein Lernprogramm, also ein Bachelorprogramm zum Beispiel, dann muss ich das in Deutschland akkreditieren lassen. Das kann ich nicht selbst machen. Das heißt, in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden beschäftigen wir externe Akkreditierungsinstitutionen, die uns sagen, genau die Zielsetzung mit ihrer Ausbildung können sie mit dem Programm erreichen. In anderen Ländern wie Finnland, Norwegen oder Irland liegt diese Autonomie komplett bei der Hochschule. Und da kann man sich schon vorstellen, wenn ich jetzt also ein Bildungsprogramm, ein Micro-Credential Inhalte oder das Ganze übernehmen will aus Norwegen, dann ist es für die Norweger ganz einfach, ein neues Programm einzurichten. Für uns müsste es akkreditiert werden, um hinterher auch in so ein komplett Passport, Learning Passport hatten wir vorhin, einzuzahlen. Die ganzen anderen Fragestellungen sind dann diese, wie prüfe ich das ab und ab wann komme ich durch? Auch das ist nicht unbedingt einheitlich unter allen Universitäten und nationalen Vorgaben geregelt, sodass wir da noch wirklich Anforderungen haben, ganz davon ab, dass wir das technisch umsetzen müssen in allen Hochschulen und mit den Datensicherheitsanforderungen, die unter den unterschiedlichen nationalen Vorgaben zu erfüllen sind. Die Anerkennung über die nationalen Grenzen hinweg, das ist der Punkt, woran wir jetzt massiv arbeiten und was bei uns natürlich auch nicht nur die Lernenden, sondern auch die Verwaltung einbindet, die Behörden oder Ministerien einbindet. Und da erarbeiten wir als ECIU auch Vorschläge, um das europäisch regeln zu können.
Die Anforderungen in den einzelnen Ländern wird man wahrscheinlich nicht so schnell angleichen können. Aber wenn ich das richtig verstehe, arbeiten Sie vor allen Dingen an Verfahren, um diese Anerkennung zu gewährleisten und dann auch auf eine sehr transparente und wahrscheinlich viel einfachere, als es jetzt möglich ist, Weise zu gewährleisten. Also die Verfahren, nehme ich an, stehen dann im Mittelpunkt.
Genau, die Verfahren, die dann adaptiert werden können in die verschiedenen Verwaltungswege hinein und damit auch, wie Sie richtig sagen, Transparenz schaffen. Transparenz auch für die Qualität und die Abfrage, dann das Prüfen dieses Lernerfolges.
Und die Studierenden der Zukunft haben dann den Mehrwert, wenn das dann mal etabliert ist, zumindest innerhalb Ihres Netzwerkes, dass man dann innerhalb dieses Netzwerkes auch viel schneller zum Sammeln dieser extra Punkte und dieser Beteiligung auch an diesen Challenges in Ihren Labs etc. kommt. Und das ist dann wahrscheinlich für Sie sozusagen das übergeordnete Ziel, das mittel- und langfristige Ziel.
Genau, und dass wir damit eine tatsächliche europäische Ausbildung gewährleisten können, dann ist es eben nicht notwendig, die Hälfte oder 80% hier in Hamburg zu absolvieren, sondern die Interessen gliedern dann, wo und von welcher Universität oder von welchen Universitätsverbünden ich mir meine Ausbildung zusammenstelle. Und da sehen Sie jetzt schon die nächste Frage wieder, wenn ich mir die Ausbildung individuell zusammenstellen kann, was kommt dann hinterher dabei raus? Das ist also auch noch so eine Challenge für uns. Wie definieren wir dann wieder einen Abschluss, womit auch die Industrie oder die zukünftigen Arbeitgeber was anfangen können?
Es gibt ja auch ein paar kritische Stimmen, vielleicht so am Anfang, als die Micro-Credentials sozusagen in die Diskussion stärker eintraten, die von einer Zerstückelung des Studiums oder des Wissenskanons sprechen. Gibt es diese kritischen Stimmen? Hören Sie die ab und zu noch mal? Und wie setzen Sie sich da zur Wehr?
Also genau diese kritischen Stimmen treiben uns ja auch und schärfen unser Verständnis davon und sind in unserer Diskussion involviert. Und genau das ist dann die Herausforderung, dass wir an unsere Challenges, an die Betreuung und an die Learning Outcomes eben auch Anforderungen setzen, die trotzdem sagen, dieser Mensch, der das bei uns durchlaufen hat, ist jetzt in der Lage, etwas zu planen oder Brücken zu bauen. Können Sie sich vorstellen, dass bei mir die Bauingenieure immer sagen, das kann ich doch nicht akzeptieren, dass jemand irgendwo anders was lernt und ich weiß nicht, ob hinterher die Brücke, über die ich gehe, auch hält. Also das ist noch nicht gelöst. Aber wir sind angetreten, um es zu lösen.
Das ist ein gutes Bild, dass die Brücke hält, über die wir gehen. Das kann man auch ein bisschen symbolisch für das ganze Programm der Europäischen Hochschulallianzen sehen. Also das Brückenbauen und vor allen Dingen das stabile Brückenbauen. Frau Professorin Kuchter, wir sind schon fast am Ende unserer Zeit in unserem heutigen Podcast-Gespräch. Es gibt noch viele interessante Sachen, die ich, wenn wir mehr Zeit haben, sicherlich auch nochmal in der Zukunft gerne vertiefen möchte. Aber für heute würde ich gerne nochmal fragen, welche drei zentralen Merkmale stehen denn aus Ihrer Sicht für die europäischen Hochschulallianzen und insbesondere für Ihr Netzwerk ECIO?
Also wenn man das nur auf drei zusammenfassen soll, dann ist es auf jeden Fall die Offenheit und die Inclusiveness. Sie hatten das vorhin so schön übersetzt unter Inklusion. Und zu diesem Openness auch, dass wir teilen tatsächlich, dass es also kein eifersüchtiges Gucken nach rechts und links geht, sondern dass diese Idee, wie es sich entwickelt, zu einer gemeinschaftlichen, tatsächlich europäischen Universität im besten Sinne des Wortes kommen kann und damit diese Transformation des Bildungssektors vorangetrieben wird. Und wir verstehen uns da als Speerspitze und wir sehen die Micro-Credentials als Möglichkeit, das umzusetzen, weil es so klein anfängt und aus diesem Kleinen mit dem Erfolg immer größer werden kann.
Hätten Sie noch einen Abschlusswunsch oder ein Abschlusswort, das Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne zum Schluss mitgeben würden?
Lernen Sie Ihr Leben lang, bleiben Sie offen und, das ist ganz wichtig, bringen Sie sich ein. Weil diese ganze Bewegung ist jetzt so groß, dass wir viele Stimmen berücksichtigen müssen und sehen, dass wir auch wirklich alles, was kommt, mit abbilden können und in Zukunft dafür Lösungen anbieten. Engagieren Sie sich. Die Welt braucht Sie.
Danke für diesen engagierten Appell, liebe Frau Professorin Kuchter. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses sehr spannende Gespräch und wünsche natürlich dem Netzwerk ECIO ganz viel Erfolg.
Ja, herzlichen Dank und vor allem danke für den guten Wunsch. Wir sind auf gutem Weg.
Mehr zu der Allianz ECIO und den Schwerpunkten finden Sie auf der Projektwebseite unter ecio.org. Weitere Informationen zu den Europäischen Hochschulallianzen und dem DAAD finden Sie unter daad.de/EUN. Campus Europa ist ein Podcast des DAAD. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. und empfehlen Sie ihn auch gerne weiter. Unsere nächste Folge erscheint in 14 Tagen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal, Ihre Anke Stahl.
Campus Europa.